Reklame!
Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed,
I found nirvana! I win!
They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Der 23. Dezember 2024, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moon Talk hier bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir haben fast alles aus Woche 16 der NFL gesehen. Wurde ja ein bisschen über 2 Tage gestretched. Heute gibt es dann auch noch ein Monday-Night-Game. Heute gibt es aber eine besondere Folge Moon Talk, weil wir schauen auf die Spiele von gestern, zumindest auf einige, ein bisschen intensiver. Aber dann gucken wir auch noch auf die Weihnachtsspiele, die sich die NFL dieses Jahr überlegt hat. Ja. Morgen ist Heiligabend, das ist für die Amerikaner noch nicht ganz so relevant, sondern der 25. ist vor allem wichtig. Und da kann man dann schön mit der ganzen Familie ab 19 Uhr zumindest deutscher Zeit Football schauen. Es gibt 2 Spiele. Thursday Night Game gibt es dann einen Tag später auch noch. Aber um auf diese 2 Mittwochsspiele gucken zu können, haben wir uns gedacht, okay, die müssen wir irgendwie in Moon Talk mit einbauen. Sonst kommen wir vorne und hinten nicht hin, weil das sind 2 wichtige Spiele auch noch.
Genau, also es ist eben eine Woche, die sehr zerstückelt ist, was den NFL-Schedule angeht. Die NFL sagt sich halt auch, du kennst ja bestimmt, Football is Family und so weiter. Ich glaube, die NFL will einfach, dass du NFL statt Family machst. Also literally ist sie deine Family. Ja, weil das ist schon. Ich habe noch Roger Goodell im Ohr von vor, ich weiß nicht, 3-4 Jahren, wo er gesagt hat, naja, an Weihnachten, nee, da legen wir keine Spiele hin. Also da ging es halt irgendwie darum, dass dann der Sonntag ein Weihnachtstag war und dann, okay, dann wird halt gespielt, aber na, wir legen da keine Spiele hin. Ja, war nix. Spielen am Mittwoch. 2 Spiele, wir werden heute darüber reden. Wir haben euch ja das letzte Woche schon gesagt, wir werden diese Woche auch dann dementsprechend ein bisschen anpassen in unserem Schedule. Also heute kriegt ihr quasi Moon Talk XXL mit Recaps, mit 3 Previews insgesamt. Und dann am Freitag machen wir unsere einzelne Preview auf das Wochenende.
So, aber jetzt sprechen wir erstmal noch über Woche 16, über Spiele von gestern Abend. Und da gab es vor allem ein sehr verrücktes Spiel. Die Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles. Am Ende gewinnen die Commanders mit 36-33. So weit, so halbwegs normal, würde ich sagen. Außer, dass halt der Außenseiter gewonnen hat und es so oder so schon eine kleine Überraschung war. Aber wenn man bedenkt, dass sich der Starting Quarterback verletzt hat beim Favoriten bei den Eagles, Jalen Hurts, mit einer Concussion raus, ist es trotzdem, finde ich, immer noch nicht ganz so wild. Dann ist es sogar noch eher nachvollziehbar, dass die Commanders gewonnen haben. Aber wenn ich euch jetzt erzähle, dass zum Start des 4. Viertels die Commanders noch 13 Punkte hinten lagen, dass die Eagles mit 1 Minute und ich glaube 58 Sekunden auf der Uhr ja noch in Führung waren und quasi diese 2 Minuten vom Division-Titel entfernt waren, die Commanders 13 Minuten weniger den Ball hatten als die Eagles und in diesem Spiel einfach mal 5 Turnover hatten, ja, dann wird's verrückt, dass die Commanders dieses Spiel dann doch noch gewonnen haben. Und vor allem, wenn wir so auf die Storylines gehen, die wir eigentlich im Vorwege besprochen haben, also wir haben uns gefragt, können sie wieder oder können sie diesmal diese langen Drives verhindern der Eagles? Antwort: Nee, eigentlich nicht, zumindest über weite Strecken nicht. Können sie konstant den Ball bewegen? Ja, über weite Strecken eigentlich auch nicht so optimal. Können sie Saquon Barkley stoppen? Erstmal überhaupt nicht. Hinten raus wurde es dann immer besser, okay. Und trotzdem gewinnen die Commanders dieses Spiel mit 6 Sekunden vor dem Ende. Dank Jaden Daniels.
Ja, so ist, ich denke, so ist es richtig zusammengefasst. Also wir müssen gleich darüber reden, wie sie dann zumindest genug Stops hinbekommen haben. Ich meine, sie haben immer noch mehr als genügend Punkte zugelassen defensiv. Aber wie sie zumindest das Spiel in Reichweite gehalten haben. Das war aber ehrlicherweise ein Spiel, von dem ich nicht dachte, dass Washington das offensiv schon in sich hat. Also ein Spiel, in dem man eben früh deutlich hinten liegt. Gegen eine Top 3 Defense, wo man eben diese Turnover selbst hat. 2 Fumbles von Robinson, die beiden Interceptions von Daniels. Und man
ja.
das trotz allem noch umgedreht bekommt und noch gewinnt. Und natürlich hat es dann geholfen, was dann auf der anderen Seite des Balls passiert ist. Aber sie mussten ja eben trotzdem deutlich über 30 Punkte scoren, um das Spiel zu gewinnen. Und das hätte ich ehrlich gesagt Washington noch nicht zugetraut. Und es war ja also nicht nur auch der Spielverlauf am Anfang, sondern auch wie die Eagles defensiv da früh im Spiel einen Zugriff hatten. Also Daniels eben in der Pocket gehalten oder zumindest hinter der Line of Scrimmage gehalten, wenn er rausgegangen ist aus der Pocket, Fehler provoziert, Run-Game gestoppt, komplett auf diesen ganzen Screens gesessen, die Washington unbedingt werfen will. Also nach den ersten paar Drives sah es ja wirklich so aus, als würde gar nichts gehen offensiv ja. für Washington. Diese Interception von Kenny Pickett, das war so ein bisschen der Weckruf. Also da, kurz danach scoren die Commanders einen Touchdown. Und danach kam, fand ich, das Quarterback-Run-Game mehr rein. Ich mochte es auch, ganz habe ich mir ganz fett notiert, dass sie mehr designte Runs durch die Mitte für Jaden Daniels eingebaut haben. Wir hatten das Thema in irgendeiner Preview, vor 2-3 Wochen mal, hatte ich das mal, haben dieses Splits mal erklärt, wo Washington ja fast Daniels quasi ausschließlich über außen laufen will. Was man auch ein bisschen nachvollziehen kann, er ist jetzt Bodytype-mäßig eben nicht Jalen Hurts, nicht diese Art Runner, nicht Josh Allen, sondern mehr der mit Speed nach außen gehen soll. Ich fand, hier hatten sie einige Runs in dem Spiel, wo sie ihn auch wirklich durch die Mitte haben laufen lassen. Und er hatte auch mehrere Scrambles durch die Mitte. Fourth Down Conversion, Mitte des vierten Viertels, auf dem Weg dann zum Touchdown bewegen sie die Pocket und Daniels läuft per Scramble durch die Mitte. Sie hatten Ende des dritten Viertels, hatten sie 4. und 11, spielen das wieder aus. Da waren sie natürlich auch 2 Scores hinten. Und es ist wieder ein Daniels Scramble durch die Mitte für einen First Down. Und dann halt ein paar Big Plays, die Daniels im Passing Game hatte. Dieser Shot auf Diami Brown im zweiten Viertel, der auf McLaurin natürlich bei 3. und 8 zum Touchdown. Der lange Touchdown auf Zacchaeus, das war ein Coverage Bust. Da waren die Eagles sowieso nicht sortiert. Hatten 12 Spieler auf dem Platz. Einer rennt dann noch runter. Ich glaube, Slay rennt noch runter. Das heißt, die Zuordnung war da auch nicht wirklich da. Aber Daniels verlängert eben das Play auch und findet diese Lücke dann direkt. Und natürlich der Game Winner. Auch ein super Wurf über die Mitte zu Crowder. Sehr, sehr enges Fenster. Daniels war aber einfach unheimlich klatsch in diesem Spiel, als sie ihn dann gebraucht haben. Und es war ein Spiel, in dem sie ja wirklich auch viele Fehler hatten. Also die Turnover, klar. Sie hatten defensiv die Pass-Interferences. Daniels hat auch einige Bälle verfehlt. Also die erste Interception ist einfach ein tiefer Crosser und er überwirft den einfach komplett, damit so dass der Safety dahinter den abfängt. Er hatte noch mal später Glück bei einem Wurf über die Mitte in Traffic, dass der nicht abgefangen wurde. Und die zweite Interception war dann auch so ein Wurf, spät über die Mitte gegen Pressure und der wird dann abgefangen. Also sie hatten wirklich auch viele Fehler. Und natürlich müssen wir nicht drüber reden, wenn die Eagles Hurts nicht verlieren, dann kontrollieren sie das Spiel wahrscheinlich mehr. Und Washington hat nicht diesen Spielraum für Fehler, um noch mal in das Spiel so reinzukommen. Aber wenn du mir vorher gesagt hättest, die Eagles machen 33 Punkte in dem Spiel, hätte ich gesagt, das gewinnen sie relativ komfortabel. Das heißt, ich war schon so ein, in der Analyse schon so ein Spagat. Auf der einen Seite muss man das natürlich gewichten in einem normalen, in Anführungszeichen, Spielverlauf, wenn sich Jalen Hurts nicht verletzt. Vermutlich hat Washington dann nicht den Spielraum, um hier noch mal reinzukommen. Aber wie sie reingekommen sind gegen eine Top-3-Defense, das war schon stark. Und das war sehr, sehr viel Jaden Daniels, der eben auch am Boden viele Lösungen gefunden hat.
Also eigentlich dürfte kein Team mit 5 Turnovern gegen einen, also grundsätzlich egal gegen wen, aber gerade gegen den Top-Gegner mit 5 Turnovern.
Für Washington der erste Sieg seit 2002, in dem sie 5 Giveaways hatten.
Ja, okay, sowas hast du natürlich auch nicht jede Woche, aber
das stimmt, ja.
Wie groß ist die Sample-Size, aber trotzdem, wie gesagt, also normalerweise solltest du auch nicht so ein Spiel dann noch gewinnen können gegen den Top-Gegner. Jaden Daniels ist übrigens der erste Quarterback für Washington, der 5 Touchdown-Pässe in einem Spiel geworfen hat, seit, was schätzt du so, wann könnte das letzte Mal das gewesen sein?
Sag nochmal die Stat.
Naja, der erste Quarterback mit 5 Touchdowns in einem Spiel. Also Throwing Touchdowns.
Josh Allen?
Na, wie? Washington.
Achso, der erste Commanders Quarterback. Ja. Das habe ich nicht gehört. 5. Ich glaube nicht, dass RG3 das mal hatte.
Nope.
Cousins vielleicht?
Hatte nee. Der das mal? Nee, du solltest mir auch nur ein Ja nennen, weil der Quarterback, das ist nochmal Special Know-how. Mark Rypien, 1991. Oh,
okay. Ja, natürlich, der Name, ne, Rypien, da klingt es bei dem einen oder anderen.
Ja, Brett Rypien.
Richtig.
Nee, aber Mark Rippin war auch ein richtig guter, der übrigens auch im Stadion war. Und Daniels übrigens auch der erste Rookie-Quarterback, der 5 Touchdowns oder mehr und 65 Rushing Yards in einem Spiel hatte. Und zwar in der kompletten NFL-History. Also wirklich ein beeindruckendes Spiel, wenn man bedenkt, dass man eben auch noch die Fehler mit drin hatte. Aber wie haben die Eagles das gechoked? Also gerade weil in der ersten Halbzeit ja dann trotz der frühen Jalen Hurts-Verletzung ja noch relativ viel geklappt hat. Also das war ja, fing ja an wie im Hinspiel eigentlich, mit den Big Plays am Boden, mit dieser Dominanz von Saquon Barkley. Sie haben gefühlt fast gar nicht erst groß versucht, den Ball zu werfen und dann in den entscheidenden Momenten haben sie ihn gut geworfen so. Aber, also, ist es ein bisschen zu einfach, das nur auf Pickett zu lenken, weil ich finde, also man muss über Pickett sprechen, weil ich finde, Pickett hat nicht schlecht gespielt, aber halt in vielen Momenten dann so ein bisschen aufgewesen. Also ganz viele Würfe, die dann unplatziert waren, die angekommen sind teilweise, aber halt in Rücken geworfen sind, dadurch keine Yards nach dem Catch. Und weißt du, so kleine Ungenauigkeiten und immer mal wieder so ein paar kleine Fehler mit dabei gehabt. Und dann fehlt dir halt wahrscheinlich diese Baseline mit Jalen Hurts. Aber ist es nicht ein bisschen zu einfach, das nur auf Kenny Pickett abzuwälzen?
Also was ich mir vor allem aufgeschrieben habe, was ich super auffällig fand, war, je länger Pickett drin war, desto mehr wurde Washington, glaube ich, klar, dass sie nicht so vorsichtig in Coverage sein müssen.
Ja.
Wo du eben gegen Jalen Hurts weißt, und das ist ja letztlich die Grundformel für die Eagles Offense, wo du weißt, gegen Jalen Hurts, wenn wir dem hier 12, 13, 14 Mal Single-High-Coverage 1 gegen 1 außen anbieten, dann feuert der den halt 10 Mal zu AJ Brown. Und wenn er 4 davon trifft, dann haben wir ein Problem. Pickett konnte das nicht. Und diese Dynamik ist ja dann eben, wenn wir dann halt ein bisschen mehr nach hinten spielen, mehr auf die Coverage packen, ja, dann verlieren wir an der Line of Scrimmage und dann laufen sie uns über den Haufen. Das ist letztlich die Eagles Offense in a nutshell zusammengefasst. Und es fand ich, es war dann eben, wie gesagt, je länger das Spiel ging, desto mehr hat man gesehen, dass sie mehr Leute nach vorne gezogen haben, dass sie angefangen haben, sich wirklich auf den Run einzuschießen. Und dann kam eben auch, dann hatte die Offense eben keine Antworten mehr. Und ich meine, es ist ein anderes Spiel, wenn ein Quarterback reinkommt, der halt nicht, sowohl nicht die gleiche Präsenz als Runner ist, als auch eben nicht den Arm hat, gerade für das vertikale Passing-Game. Ich meine, er hatte diesen einen langen Ball zu AJ Brown früh im zweiten Viertel, Kenny Pickett, den er ja auch deutlich unterwirft letztlich, wo Brown dann das Play macht. Ich fand, es war vom Spielverlauf her schon einerseits irgendwo so, dass man sagt, ja, irgendwie willst du vielleicht von den Eagles dann noch mehr Antworten sehen, aber auf der anderen Seite haben sie immer noch gescored und die Antwort für Washington war halt vergleichsweise simpel, weil als sie dann mehr in die Box packen konnten, als sie auf den kurzen Routes sitzen konnten, das war für mich der Knackpunkt. Dann haben sie der Offense genug den Zahn gezogen, dass die eben nur noch kurze Field Goals oder kurze Field Goal Drives hinbekommen haben. Und wenn Washington ihnen nicht so häufig kurzes Feld gegeben hätte in der zweiten Hälfte, dann wären es wahrscheinlich auch weniger Punkte letztlich gewesen für Philadelphia. Also da haben sie ja mehrfach von kurzem Feld profitiert. Ich fand Pickett an sich auch jetzt nicht schlecht. Und er hat ja auch, also teilweise nicht die ideale Hilfe gekriegt. Ich habe jetzt gerade Brown gesagt, der hat ihn einmal da gerettet, aber Barkley lässt den einen Pass fallen. Das hätte ein Big Play sein können. Devonta Smith, genau, bei 3rd-and-5 lässt den fallen, direkt vor der 2-Minute-Warning am Ende. Also das hätte der Drive sein können, mit dem sie vielleicht den Deckel drauf machen, wenn sie da konverten und dann nochmal aus der 2-Minute-Warning gleich dann gehen und nochmal ein paar neue Downs haben. Also das hätte auch eine andere Dynamik dann dem Spiel gegeben. Ich fand, Pickett war auch, ne, für einen Backup-Quarterback, der reinkommt, nicht schlecht, aber du hast gemerkt, wie Washington ein anderes Spiel draus machen konnte. Und gerade auch so diese Gegenüberstellung von am Anfang, wo Philadelphia den Ball bewegt, so wie wir es erwartet haben, das ist ja gerade alles aufgelistet. Und sie haben bewegen den Ball gut am Boden und sie kriegen relativ leichte Production, scoren schnell. Das sah eigentlich so aus, wie ich es mir auch vorgestellt hatte. Aber danach war es ja wirklich, also in der zweiten Hälfte im Prinzip, Field Goals auf Turnover zu kicken, mehr oder weniger. Der eine lange Barkley-Touchdown-Run, aber eben diese offensive Production, wo du dann gerade auch bei Philadelphia manchmal ja Plays hast oder Drives hast, wo sie 7-8 Minuten lang den Ball bewegen und scoren, das war dann eben nicht mehr so möglich.
Es ist aber schön, dass wir nicht nur das Kenny Pickett Comeback von mir erleben, wo ich führe übrigens nach dieser Woche, sondern auch das Real-Life Kenny Pickett Comeback.
Ja,
auch wenn es nicht ganz so schön zu Ende gegangen
ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu lange, weil also Hurts hat da ja wirklich ein das war schon ein heftiges Tackle und ein heftiger Hit, den er da eingesteckt hat. Und der Kopf ist hart aufgeschlagen auf dem Boden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie eine längerfristige Geschichte für ihn ist. Die Eagles können ja nach wie vor dann nächste Woche dann selbst die Division klar machen, fallen natürlich aber zurück in der NFC, in dem Rennen um den in dem Rennen um den Nummer 1 Seed.
Ja, das wird sehr schwer jetzt. Deswegen tut die Niederlage doppelt weh, weil die Lions musste man ziehen lassen, die Vikings auch. Und trotzdem, die eigene Division sollten sie eigentlich clinchen. Da haben sie noch genug Vorsprung. Und Washington hat damit quasi die Playoffs klar gemacht. Noch nicht offiziell, aber auch da ein gewisser Puffer. Schauen wir auf ein weiteres enges Spiel. Und zwar zwischen den Seattle Seahawks und Minnesota Vikings. Die Vikings gewinnen am Ende mit 27-24. Ich finde, dass... Also, ich habe ja schon gesagt, war ein enges Spiel. Es war aber vor allem so ein schöner Schlagabtausch. Immer punktet die eine Seite, dann scoren die anderen. Die Seahawks-Defense, finde ich, hat in diesem Spiel eigentlich relativ viel richtig gemacht, auch wenn es dann vielleicht unterm Strich nicht so danach aussieht. Aber Sam Darnold hat viel Druck bekommen. Sie haben im Laufe des Spiels den Run immer mehr limitieren können. Und trotzdem muss man sagen, das ist dann halt das, was die Vikings dieses Jahr auszeichnet. Nicht nur, dass sie das nächste One-Possession-Game gewinnen konnten, sondern einfach auch diese, wie soll man es beschreiben, Klatschmomente, diese Momente, in denen du da sein musst, diese Momente, wo Sam Darnold dann unter Druck ein Big Play wirft oder einen guten Wurf rausfeuert. Und vor allem muss man sagen, Justin Jefferson hat den Vikings hier mal wieder mehr oder weniger den Arsch gerettet. Zwei Touchdowns, 144 Receiving Yards, ultra dominante Performance.
Ja, der war wirklich ein Monster. Und auch, also es war ja vor allem viel gegen Zone-Coverage dann bei den Seahawks, die klar auch nicht unbedingt darauf aus waren, gegen Justin Jefferson viel Man-Coverage zu spielen. Aber er hat halt immer wieder die Räume gefunden. Darnold hat dann auch immer wieder Plays gemacht in der Pocket. Da fand ich ihn richtig stark gestern. Und hat dann eben den Routes die Chance gegeben, sich zu entwickeln. Und dann kommen eben diese Crosser und die immer wieder, es sind ja oft auch ähnliche Plays dann. Ich fand's auffällig in dem Spiel gestern, also beide Teams haben natürlich Fehler gemacht, aber ich fand es auffällig, dass Minnesota auch einfach weniger gravierende Fehler gemacht hat als die Seahawks. Und das war für mich größtenteils die Story des Spiels, was das Endergebnis angeht. Vikings Offense war ja auch, also auch wenn du die Zahlen anguckst von den beiden Teams, relativ ähnlich. Die Vikings konnten den Ball nicht wirklich gut laufen. Sie haben auch, was Yards pro Play angeht, sie haben den Ball jetzt nicht wirklich viel besser bewegt. Beide hatten Probleme bei Third Down. Sie waren halt fehlerfreier. Keine Turnover. Sie haben cleaner gespielt. Und ich fand, die Playmaker haben mehr gemacht. Also bei Seattle war es eben JSN allen voran. Bei den Vikings kriegst du dann eben auch mal mehr von Addison noch. Das TJ Hockenson, diesen einen Ball bei Fourth Down, der Darnold, von Darnold ein bisschen ungenau kommt, dass er den halt fängt, um den ersten Touchdown-Drive zu ermöglichen. Darnold hatte ein, zwei Mal Glück, dieser Fumble bei Third Down, früh im zweiten Viertel, den er selbst recovered. Und der Wurf spät im vierten Viertel über die Mitte. Da hätte es in die andere Richtung kippen können, weil das hätte eine Interception sein können, vielleicht müssen, von Ernest Jones. Aber ansonsten fand ich ihn gut underneath insgesamt. Er hatte Highlight-Plays, letztlich ohne Turnover. Wie gesagt, gehen wir mal zwei halbe Male Glück gehabt, einmal Glück gehabt, wie auch immer. Der erste Touchdown zu Jefferson, super platziert. Der zweite war natürlich auch ein tolles Play. Vor allem davor. Also wie er sich da aus der Pocket rausbewegt und den noch zwischen zwei Verteidiger dann downfield platziert. Ich fand das vor allem, also Pocket-Verhalten, war Darnolds Stärke in dem Spiel gestern. Und das ist ein Thema, was sich fast durch seine ganze Saison zieht. Da hatten wir auch ein, zwei Mal schon drüber gesprochen, weil es ja so eine riesen Schwachstelle in seinem Spiel eigentlich immer war in der NFL. Und dieses Jahr, bisher, macht es echt, echt gut. In Summe, klar, es gibt mal Aussetzer hier und da, aber in Summe, wie er die Pocket managt, wie er sich da bewegt, das fand ich war, das habe ich mir am häufigsten positiv notiert in dem Spiel gestern. Und klar, Jefferson war ein absolutes Monster.
Ja, und was ich mit Klatschmomenten auch meine, ist, also, soweit ich weiß, ist im letzten Drive der Vikings das Headset ausgefallen oder gab auf jeden Fall Probleme damit, weil ich habe mich schon gewundert, es gab eine Szene, wo Sam Darnold quasi an O'Connell vorbeiläuft und der ihm was zuruft und so wirklich eine direkte Kommunikation entsteht zwischen den beiden, wo ich mich gedacht habe, hä, ihr habt doch, also, ihr kommuniziert doch eh, warum denn jetzt so? Und dann kam raus, ja, da gab es irgendwie Probleme in der Kommunikation. Teilweise soll Sam Darnold wirklich auch das ein oder andere Play dann selber gecallt beziehungsweise entschieden haben, was sie dann machen. Also dann in solchen Momenten das dann auch zu liefern, ist beeindruckend. Und du hast die Fehler auf der anderen Seite schon angesprochen. Ja. Es ist insgesamt brutal für die Seahawks, die zweite Niederlage jetzt in Folge. Die Rams ziehen in der Division weg und ja, die Fehler haben am Ende den Seahawks das Spiel gekostet. Und Geno Smith, ich meine, er konnte spielen und das wird wahrscheinlich auch besser ausgegangen sein, als wenn Sam Howell gespielt hat, ja. Aber ich finde schon, man hat teilweise gemerkt, dass er ein bisschen angeschlagen ist. Er hatte zwar einen guten Scramble unter anderem, aber ich finde, er wirkte schon statisch teilweise und auch, obwohl er ein paar richtig gute Würfe drin hatte, auf Metcalf, auf JSN vor allem, teilweise so ein bisschen off. Also nicht nur die Interceptions, also da allen voran, aber unnötige Interception, die den Vikings quasi ein Field Goal schenkt und dann noch eine spät im Spiel. Aber dazwischen hätte er noch zwei haben können, eine hätte er haben müssen. Also wirklich, das waren dann am Ende die Fehler, wie du schon gesagt hast, die zu viel sind für so ein enges Spiel gegen ein Top-Team.
Ja, das war für mich der Unterschied, weil es ist ja ein enges Spiel. Also es ist ja jetzt kein Blowout in irgendeine Richtung. Und Seattle hätte sogar am Ende noch mal die Chance gehabt, da was zu machen und vielleicht sogar das Spiel zu gewinnen, wenn sie da den Ball bewegt hätten und nicht direkt die Interception gekommen wäre. Es war halt in Teilen wieder so ein Spiel von der Seahawks Offense. 12 Running Back Runs für Seattle in dem Spiel. Kein explosiver Run, keiner über 12 plus Yards. Es musste quasi alles übers Passing Game gehen, obwohl sie, fand ich, am Anfang den Ball eigentlich ganz gut gelaufen sind. Aber sie bleiben halt nicht dabei. Und wie das dann mit dieser Interception endet, ist natürlich dann auch doppelt bitter, weil das sah definitiv so aus, als hätte DK Metcalf seine Route nicht vernünftig beendet oder hätte wäre die falsche Route gelaufen. Der eine Drive, der zum 24-20 zwischendurch, das war der Drive, bei dem ich fand, dass es die beste Mischung war, also wo sie auch viel Zug drin hatten in ihren Plays, wo sie eine gute Mischung aus Run- und Pass-Game hatten, mit dem Touchdown auf Barner dann am Ende. Das war auch ein toller Wurf von Geno. Aber die 6 Drives in der ersten Hälfte, du hast 2 85-plus-Yard-Touchdown-Drives mit Big Plays durch die Luft und 3 Three-and-Outs und eine Interception. Und das sind halt irgendwie die Seahawks. Also du kriegst halt die volle Bandbreite von richtig, richtig gut und dann sieht es so aus, okay, jetzt geht's richtig los. Aber der Floor ist einfach nicht da. Und das ist ja eben ein Thema, über das wir schon das ganze Jahr über reden. Und dann sind sie sehr, sehr streaky einfach als Team insgesamt. Und dann die negativen Plays. Also ich habe mal ein paar rausgeschrieben, die für mich wirklich auch mit spielentscheidend waren. Drei Minuten vor dem Ende sind sie in Field Goal Range, um das potenziell auszugleichen. Aber Geno wird bei First Down gesackt. Da überladen die Vikings die rechte Seite, kommen durch, sacken ihn, da kommt Seattle nicht mehr raus und dann versuchen sie dieses 60-Yard-Field-Goal. Fand ich dann auch nach dem Sack vom Play-Calling her nicht gut gemanagt. Da hättest du deutlich mehr machen können, um eben 10, 12 Yards wieder reinzuholen und das Field-Goal zumindest kürzer zu machen. Also kicken das 60-Yard-Field-Goal, was nicht reingeht. Beim ersten Drive gleich im Spiel kommen sie in 3. und 2, kassieren eine False-Start-Strafe. 3. und 7, Geno versucht einen tiefen Pass, Vikings stoppen den Drive. Beim Field-Goal-Drive zum Starten die zweite Hälfte kassieren sie eine Illegal-Shift-Strafe bei First Down. Da kommen sie nicht mehr raus. Also können nicht mehr konverten danach. Bei dem Drive früh im 4. Viertel haben sie 1. und 5 an der gegnerischen 47. Und dann wird ein Pass zu Kenneth Walker 6 Yards im Backfield gestoppt. Also sie verlieren 6 Yards. Und bei Third Down wird Geno gesackt. Und statt eben einer realistischen Chance auf einen Field-Goal-Drive, also 10 Yards zu holen bis in Field-Goal-Range, punten sie hier. Die erste Interception darf er nicht mehr werfen. Ganz spät im Play, viel Druck und dann Dallas Turner, ist es ja, glaube ich sogar der da am Catchpoint gewinnt, also der Edge-Rusher. Geno hatte später auch mal Interception-Glück bei dem Einwurf Richtung Sideline, den der Corner nicht sauber kontrolliert bekommt und dann Monster-Interception-Glück beim ersten Play im 4. Viertel, 3. und 1 und er wirft den ja wirklich zu Blake Cashman, also das hätte eine Interception sein müssen. Aber es sind halt einfach sehr, sehr viele Fehler und dann, klar, defensiv, der eine große war die Face-Mask-Strafe von Byron Murphy beim letzten Drive, die den Game-Winner für Minnesota ja quasi vorbereitet hat. Das summiert sich einfach. Und wenn wir dann über ein Team reden, das sowieso streaky ist, das sowieso jetzt nicht diesen Top-Floor hat, auf den du irgendwie zurückfällst, dann reden wir eben wieder, wie du es ja gerade gesagt hast, über ein paar Highlight-Würfe, der Touchdown zu Metcalf, was ein Wurf. Also wirklich tolle Plays auch drin. Aber der Druck auf dieses Passing-Game insgesamt, ich sage jetzt bewusst nicht Quarterback, weil ich jetzt gar nicht unbedingt auf die Offensive Line hier gehen will, sondern der Druck auf das Passing-Game insgesamt eben permanent zu performen, das wird, also so funktioniert keine Offense. So funktionieren auch die Top-Offenses die mit den Elite-Quarterbacks nicht. Also Patrick Mahomes dieses Jahr, vielleicht noch am ehesten ein Beispiel dafür, der sehr viel selber tragen muss in einem Passing-Game, das gewisse Limitationen hat. Aber auch wenn wir sonst rumgucken, Baltimore, Buffalo, das sind Teams, die deutlich mehr Floor auch außerhalb vom Passing-Game haben.
Ja, und eine Offense funktioniert vielleicht auch nicht so gut, wenn man seinem vielleicht besten Running Back nur einen Run gibt.
Habe also, ich auch gar nicht verstanden. Ja,
ich habe also, ich habe jetzt gerade kurz vor der Aufnahme nochmal gecheckt. Gab es irgendwas, was ich verpasst habe? Warum ist Zach Charbonnet keine, warum hat er keine Rolle gespielt?
Und dann habe ich nur Walker gefunden, war ja der Angeschlagene. Der war ja der, der die ganze Woche über angeschlagen war.
Der ist, glaube ich, auch raus dann irgendwann.
Ja.
Und das Einzige, was ich gefunden habe, war vor dem Spiel hieß es noch, dass Charbonnet a big part weiterhin im Gameplan der Seahawks spielen soll. Am Ende waren es 3 Touches, 2 Catches und ein Run für minus 1 Yard. Okay, der hat jetzt auch nicht gerade sich mit diesem Run empfohlen, aber der Typ hat halt vor 2 Wochen 134 Yards aufs Parkett getanzt und die letzten 3 Wochen Minimum immer 6 Yards pro Run. Und kriegt hier nur einen Carry.
Er war, also, war ja die 3 in der Rotation sogar. Sie haben ja,
Kenny McIntosh hatte mehr Runs als Charbonnet.
Genau, sie haben McIntosh mehr reingebracht. Also kann ich mir, vielleicht Seahawks-Fans, die vielleicht noch mehr wissen eventuell, aber gerne in die Kommentare irgendwo schreiben. Ich habe es auch gar nicht verstanden.
Die Vikings bleiben an den Lions dran, was diesen Zweikampf angeht, sowohl in der NFC allgemein, aber natürlich auch in der eigenen Division. Also Big Win für die Vikings. Wir haben jetzt noch ein Spiel, über das wir ausführlicher sprechen wollen, nämlich das Sunday Night Game, die Dallas Cowboys gegen die Buccaneers. Und das war ein Desaster für die Buccaneers. Da stand Pflichtsieg drauf auf diesem Spiel für Tampa Bay und am Ende ist da eine Niederlage und der Verlust der Division, also zumindest der zwischenzeitige Verlust der Division-Führung, drin. Am Ende gewinnen die Cowboys 26-24. Wir müssen aber dieses Spiel von hinten aufrollen und zwar mit dem vielleicht entscheidenden Play. Oder am Ende ist nicht mehr viel passiert, deswegen war es irgendwo entscheidend. Aber die Buccaneers waren da eh noch hinten, hätten also noch ein paar mehr Plays gebraucht. Trotzdem eins der wildesten Plays, die ich je gesehen habe. Baker Mayfield hat den Ball, wird quasi gesackt. Also ich habe schon innerlich abgeschaltet gehabt, weil ich dachte, jetzt pfeifen die Refs. Der war schon fest umklammert. Pitcht den Ball aber irgendwie noch nach vorne zu Rashad White. Und er macht aus diesem eigentlich schon verloren gegangenen Play, macht er noch ein paar Yards, ein paar positive Yards. Das alleine wäre schon ein crazy Play gewesen. Aber dann wird White der Ball aus der Hand, aus den Armen geschlagen. Fumble, Ballbesitz Dallas. Und die können abknien und gewinnen das Spiel. Aber irgendwie, also mal abgesehen davon, wie verrückt dieses Play alleine war, hat es auch das Spiel ganz gut zusammengefasst, weil man hat die Protection-Probleme der Buccaneers gesehen, wie das gesamte Spiel über. Man hat die schlechte Run-Defense der Cowboys gesehen, die da plötzlich Rashad White nicht zu fassen bekommen, erstmal. Wie das gesamte Spiel über hatten sie da Probleme. Ja, und dann hat man noch ein Fumble gesehen von den Bucks, was auch das ganze Spiel über ein Problem war, weil es war schon der 3. Fumble in diesem Spiel. Aber gefühlt auch jede Kleinigkeit in diesem Spiel, das zugunsten der Cowboys irgendwie ausgegangen ist.
Ja, und sie spielen halt weiter hart. Also das ist jetzt seit Wochen so. Wir haben, die haben jetzt 4 der letzten 5 gewonnen mit Backup-Quarterback Cooper Rush, mit all seinen Limitationen. Aber das wirkt gut gecoacht in der Art und Weise, wie er spielt. Und ich sage jetzt nicht, dass es die richtige Entscheidung wäre oder dass ich es so machen würde, aber gefühlt jede Woche wird Jerry Jones zu Mike McCarthy gefragt. Und er wurde auch viel belächelt, weil er halt sagt so, ja, meine Bewertung von McCarthy ist positiv und ich finde, der macht hier gute Sachen.
Ja, es ist halt das Problem, wenn du dich hinstellst und immer wieder sagst, das ist halt ein guter Coach, weil das ist ein Super Bowl-Winning-Coach. Ja, Digga, das war, das ist über eine Dekade her.
Aber wir haben viele Teams schon gesehen in so einer Situation. Die haben Dak Prescott, glaube ich, Woche 9 verloren. Die dann einfach den Laden zumachen und da kommt nichts mehr. Und das ist bei Dallas nicht so. Das ist kein Team, wo du das Gefühl hast, lame duck Head Coach, ne? Der Vertrag läuft aus, Saison ist gelaufen, Quarterback verletzt. Also da könnten ja alle hinschmeißen dieses Jahr. Und das ist wirklich nicht der Fall. Und ich fand, also offensiv war es in der ersten Hälfte eben so. Das war, also da war ich echt überrascht. Viel Quick Game, was funktioniert hat. Diese Play-Action-Crosser, die mehrfach geklappt haben. Cooper Rush ziemlich decisive in der Art und Weise, wie er den Ball geworfen hat. Und gut, sie haben halt einen Monster-Kicker. Das hilft dann auch wieder.
Yep.
Aber Rush hat da auch wirklich ein paar Plays gemacht. Der Touchdown auf Tolbert ist ein super Wurf, wo Vita Vea sofort nach innen gewinnt, kommt da auf ihn zugeflogen und Rush feuert den noch über die Mitte, über Lavonte David zu Tolbert. Dann diese Shots auf CeeDee Lamb, der eine über die Mitte. im zweiten Viertel. Das war auch ein guter Wurf zwischen zwei Verteidigern. Da gibt er ihm halt eine Chance, zumindest ein Play zu machen. Und dann der an der rechten Sideline. Das ist ein Risikowurf, ja. Lamb gewinnt halt vom Snap weg und Rush gibt ihm dann auch die Chance am Catchpoint. Und also Lamb war generell großartig in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte, anderes Thema. Also da kriegen wir noch einen kurzen Field-Goal-Drive und der Rest letztlich, das war ein Big Play auch mehr oder weniger. Der Rest waren Punt, 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 Punt. Also vier Drives, drei davon three and out. Der andere war 13 Yards Raumgewinn. Da kam nicht mehr viel in der zweiten Hälfte. Fand sie da auch ein bisschen zu konservativ dann mit der eigenen Führung im Rücken. Aber sie haben ja,
Gleichzeitig haben sie dann, als jeder erwartet hat, sie laufen den Ball, haben sie ihn plötzlich geworfen, als sie dann den einen Drive gestartet haben. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber es war relativ.
Stimmt, ja.
Es war gegen Ende und jeder denkt so, naja, die laufen jetzt und auch wenn es nicht klappt, die nehmen halt irgendwie Zeit von der Uhr und plötzlich.
Sie konnten halt auch nicht laufen. Also das muss man schon sagen. Sie konnten halt den Ball am Boden mal wieder dann doch nicht bewegen. Aber das Spiel war dann halt für die Bucks da. Also so ein bisschen wie Washington, Philadelphia gerade, weil eben dann Washington nicht oder Philadelphia nicht so weggezogen ist, dass es eben unerreichbar war, war das hier ja auch für die Bucks zu haben. Aber eben dann letztlich zu viele Fehler am Ende. Das Rashard White-Play, hast du ja gerade schon gesagt, das war ja dann auch noch das andere von McMillan davor, wo Baker Mayfield diesen Tief wirft auf McMillan. Deron Bland klaut den quasi auch in der Luft eigentlich weg. Also komplett wildes Play.
Das war nicht Bland, glaube ich.
Bland nee, stimmt, war es war nicht Fumble. Bland. Nee, stimmt, es war nicht Bland. Es war Jordan Lewis.
Genau. Ja, genau.
Ja, also das waren dann schon zwei Big Plays, wo die Cowboys einfach auch defensiv tolle Plays gemacht haben. Ich fand, es war ein unrunderes Spiel, als wir es von der Bucks Offense gewohnt sind. Jetzt nicht nur wegen dieser beiden Fehler, sondern Protection, Riesenthema, du hast ja gerade schon gesagt. Eigentlich Tampa Bay dieses Jahr eine richtig gute Offensive Line und da haben sie auch Stabilität. Das war ein Spiel, in dem Dallas wirklich Zugriff mit dem Pass Rush bekommen hat.
Ja, auch über die unterschiedlichsten Spieler, ne? Normalerweise voll, ist man gewohnt, Micah Parsons, der dominiert dann vielleicht mal so ein Spiel, aber es war unterschiedlich. Marshawn Kneeland endlich mal taucht ein bisschen mehr auf.
Sie hat auch mit Blitzes einige Mal Erfolg. Ja. Ne? Also da ging schon mehr für die Cowboys Defense, als ich es erwartet hatte. Tampa Bay, es ist halt schon eine bittere Niederlage, weil die Falcons jetzt ihr Schicksal kontrollieren mit einem relativ, müssen immer vorsichtig sein in der NFL, leichten Rest-Schedule. Also das könnte halt das Spiel sein, das sich aus den Playoffs hält.
Ja, wobei die Falcons jetzt auch, klar, dankbaren Gegner hatten, aber jetzt auch noch nicht angsteinflößend aussahen mit Michael Penix. Ja, aber eigentlich hast du schon auf beiden Seiten des Balls alles gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich finde, wir müssen Brandon Aubrey nochmal auf den Podest heben, nochmal etwas mehr sogar, der einfach wieder 258 Yard Field Goals, glaube ich, in diesem Spiel gemacht hat. Vier insgesamt. Der
also
Typ ist eine Maschine.
Also, ist keiner crazy. Dieser Kicks sieht irgendwie knapp oder irgendwie gefährlich oder wackelt oder keine Ahnung. Ich habe übrigens Quatsch erzählt gerade. Es ist ja, die Bucks haben den leichteren Schedule. Die Falcons haben ja Washington nächste Woche. Also da ist die Chance für Tampa Bay natürlich dann doch nochmal das zu drehen.
Gut, dann macht das meine Aussage noch schlüssiger, wenn es dann nur noch ein harter Schedule ist und sie gegen einen vermeintlich schwachen Gegner jetzt nicht unbedingt gut aussahen. Konnte Tristan Wirfs eigentlich weiterspielen? Ja, oder? Der lag da einmal so.
Ich glaube, der kam wieder rein, ja. Ja, okay. Ich glaube, er kam wieder rein. Aber ja, die Offensive Line für mich, das war das eine Thema, die Fehler das andere. Also die beiden Turnover, die ja irgendwo schon, klar, sind tolle Plays der Defense, ne, aber irgendwo auch ein bisschen zumindest dann auf die Offense. Wir hatten den Drop von Sterling Shepard bei Fourth Down. Der hat den Drive easy verlängert. Stattdessen scoren die Cowboys im Gegenzug mit kurzem Feld einen Touchdown. Sie hatten die Snap-Probleme immer wieder in dem Spiel, die Bucks. Also es waren ein paar solcher Dinger. Ich fand, Baker hatte ein paar tolle Plays, aber er hat auch ein paar Hospital Balls geworfen, also wo er den echt Receiver in den Hit reinfeuert. Wie gesagt, ich fand, das war ein unrunderes Spiel von der Bucks Offense, auch wenn jetzt diese, vor allem, also die Turnover und vor allem dieser White Turnover, klar, das ist so ein bisschen der Headliner dann am Ende.
Ja, ja, Rashard White, dem läuft es gerade so ein bisschen davon, wenn man dann auch dazu noch sieht, wie Bucky Irving einfach weiter performt, der ja wirklich gerade zu Beginn der Antreiber dieser Offense war, dieser Katalysator war und 16 Runs in diesem Spiel bekommen hat, im Vergleich zu Rashard White mit 3. Ja. Der hatte dann noch ein paar mehr Catches, muss man dazu sagen. Da steht 7-3 für White. Also was Volume angeht, gar nicht so weit auseinander. Aber Bucky Irving sah halt einfach viel dynamischer aus. Viel besser mal wieder. Und dann helfen dir solche Late-Game-Fehler halt auch nicht unbedingt, um irgendwie deinen Status aufrechtzuerhalten. Also das, was wir schon relativ früh in der Saison besprochen haben, Bucky Irving sollte der Starter sein, das, ja, das haben die Buccaneers jetzt auch gemerkt. Aber wie du schon sagst, enorm bitter, gerade mit Blick aufs Big Picture, gerade mit Blick auf die Playoffs. Sie haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, müssen auf Schützenhilfe hoffen. Hast du noch was zu dem Spiel? Weil sonst würde ich direkt übergehen zu den Falcons, über die wir gerade schon...
Ja, lass uns doch über die Falcons reden, ja.
Kurz gesprochen haben, weil die haben die Giants geschlagen und das deutlich. 34-7 beim Michael Penix' Debüt. Wobei der nur das Minimum machen musste, hatte ich das Gefühl. Aber wie gesagt, sie übernehmen damit die Division-Führung und können es jetzt selber nach Hause bringen, theoretisch.
Ja, ich habe richtig Bock jetzt. Es ist ja Sunday Night dann nächste Woche. Falcons Commanders. Da werden wir natürlich am Freitag drüber reden, weil das ist jetzt auf einmal ein richtig cooles Spiel. Von der Paarung her auch. Das Spiel jetzt des Penix Debüt, das ist ein Spiel, in dem der Boxscore nicht das korrekt widerspiegelt, was Penix in seinem ersten Start gemacht hat.
Willst du etwa sagen, die Interception geht nicht auf ihn?
Die Interception war völlig verheerend. Also eigentlich ein sauberer Wurf von Penix. Eine Conversion eigentlich bei Third Down in der Red Zone. Und Pitts fumbelt den halt mehr oder weniger zur Defense rüber. Aber es war ja nicht nur das. Die Falcons hatten, ich habe 4 gezählt. Ich habe manche gesehen, die haben 3. Ich habe manche gesehen, die haben 5. Aber jedenfalls irgendwo zwischen 3 und 5 Drops in diesem Spiel, wo Receiver Bälle eben nicht fangen, die sie fangen sollten. Das ist mehrfach aufgefallen. Und ich fand, der Effekt von Penix auf die Offense war absolut positiv. Die Offense war vertikaler. Das Spiel wirkte nicht zu schnell für ihn. Wir haben drüber geredet. Es ist ein dankbarer Gegner, um da reinzukommen. Er war aggressiv downfield. Ich fand, was ich vor allem mir aufgeschrieben habe, das war mein Nummer-1-Punkt. Die Augen oben gegen Pressure. Die Toughness in der Pocket, um Würfe wegzubringen. Auch wenn die Pocket eng wird, auch wenn der Druck kommt. Und das gibt dir eben die Chance auf diese Chunk-Plays. Weil das lässt diese Crosser offen, sich öffnen. Und das ist ein großer Gegensatz zu dem, was wir von Cousins die letzten Wochen gesehen haben. Eigentlich war das immer eine Kernkompetenz von Kirk Cousins. Dieses Jahr eben nicht. Wir haben den Touchdown-Field einige Male gesehen. Wir haben ein paar Laser über die Mitte gesehen von Penix. Ja, ich fand wirklich einiges Positives, deutlich positiver, als der Boxscore glauben lässt.
Aber würdest du mir widersprechen? Weil ich habe ja eben so gesagt, ich finde, ich habe da jetzt nicht unbedingt was gesehen, wo mir jetzt aus Buccaneers-Sicht, wo ich jetzt sage, okay, das war's, weil die Falcons werden jetzt die nächsten 2 Spiele gewinnen, weil dafür, da muss man halt immer den
Gegner
mit. Das ist
der Gegner. Ich habe jetzt gerade gesagt, der Boxscore tut Penix ein bisschen Unrecht. Umgekehrt, das Endergebnis ist dann auch wiederum zu positiv, weil sie kriegen 2 Pick-Sixes von ihrer Defense, die eben allein für 2 Touchdowns sorgt. Die Giants im Moment sind kein kompetitives Team. Das muss man ganz klar sagen. Die Falcons konnten den Ball dann letztlich sehr kontrolliert bewegen, konnten dieses Spiel kontrollieren. Das wird eine andere Nummer gegen Washington, keine Frage. Aber das, was ich rein offensiv gesehen habe, war für mich ein Schritt in die richtige Richtung und eine Bestätigung, dass es, glaube ich, der richtige Move war, diesen Quarterback-Wechsel zu machen.
Die Lions sind nicht ins Trap-Game getappt, wie ich befürchtet habe. Von Anfang an hellwach gewesen, voll da gewesen und deutlicher Sieg mit 34-17 gegen die Bears gewonnen.
Ja, sie machen ihre Hausaufgaben. Sie haben es ist halt schon ein emotional, mental starkes Team. Ich glaube, das kann man definitiv so ihnen attestieren. Und jetzt haben sie weiter ihr Schicksal, klar, in der eigenen Hand. Das ist, die nächsten 2 Wochen werden einfach super spannend. Wir haben nächste Woche das Topspiel nächste Woche, Vikings-Packers, wo die Lions dann am Montag erst spielen. Also da wissen sie schon, wie das ausgegangen ist. Und dann eben Woche 18. Vielleicht ja für alles. Mal gucken. Division Nummer 1 Seed, keine Ahnung. Vikings at Lions.
Das wird ein Spiel, das wir uns freuen können. Und dann haben die Colts und Titans sich noch einen wilden Schlagabtausch geliefert. Auf welchem Niveau ist dann eine andere Frage. Am Ende gewinnen die Colts. Ja. Vor allem dank eines Bounceback-Spiels von Jonathan Taylor. 38-30.
Run-Game einfach. Die Colts sind offensichtlich in dieses Spiel gegangen und haben gesagt, solange wir den Ball am Boden bewegen und die Titans, werden die Titans schon ihre Fehler machen. Und so war es auch. Die Colts laufen den Ball in diesem Spiel 50 Mal für 335 Yards, 4 Touchdowns. Anthony Richardson hat den Ball überhaupt nur 11 Mal geworfen. 7 Completions, bisschen shaky gewesen am Anfang, hat dann ein, zwei Plays gemacht, aber das war ein Spiel, wo die Colts ganz klar gesagt haben, solange wir das mit dem Run-Game kontrollieren, werden wir dieses Spiel auch gewinnen. Und die Titans haben ja auch die Turnover eben gehabt. Dieses, dass es dann 30-38 steht, liegt halt vor allem daran, dass die Titans dann ganz, ganz spät noch zwei Scores gemacht haben.
Die Rams haben sich lange gequält, aber am Ende gewonnen mit 19-9 gegen die Jets.
Das hätte in beide Richtungen, also das hätte auch anders ausgehen können. Yep. Das war ein Spiel, wo die Rams sich echt schwer getan haben. Interception von Stafford in der ersten Hälfte. Die Jets hatten, ich glaube, 2 Turnover und Downs, wenn ich es richtig im Kopf habe, plus der Fumble. Nee, 3 sogar. 3 Turnover und Downs, Fumble und ein verschossenes Field Goal offensiv. Also, wenn die Jets da ein bisschen mehr offensiv einen Zugriff gekriegt hätten, dann wäre das in eine andere Richtung gegangen. So sind die Rams jetzt. Niederlage gestern, der Seahawks, Niederlage der Cardinals. Ja. Jetzt sind sie wirklich in der Pole Position, um sich diese Division zu holen.
Stichwort Cardinals, wir haben es vorher gesagt, wenn sie das verlieren gegen die Carolina Panthers, dann haben sie in den Playoffs nichts zu suchen. Ja, sie haben es verloren und suchen jetzt gar nichts mehr, weil die sind heraus, haben keine Chance mehr auf die Playoffs, verlieren 30-36.
Die haben sich in den ersten 20 Minuten so ein Loch gegraben, dem sind sie den Rest des Spiels hinterhergerannt. 7 Strafen im ersten Viertel. Und auch was für Dinge. Also ein, ja, zugegebenermaßen fragwürdiges, aber wurde halt gecallt, roughing the passer, das den Panthers einen Touchdown statt ein Field Goal ermöglicht, ein Holding, das ein erfolgreiches Fourth Down Play der eigenen Offense killt, ein Fumble, der den Panthers einen kurzen Touchdown ermöglicht. Sie haben mehrfach komplett Contain auf Bryce Young verloren, der das wieder gut gemacht hat mit den Scrambles. Also ultra viele kritische Fehler und die Panthers haben das gut bestraft und dann bist du halt in einem 20-3 Loch. Dann ist die Offense aufgewacht, dann haben sie ein Spiel draus gemacht, aber dann kam halt die Verletzung. Also sie verlieren, sie haben beide Tackles, also der Left Tackle war sowieso schon raus, der Right Tackle haben sie dann auch noch verloren in dem Spiel, James Conner verloren in dem Spiel. Und Kyler hatte, fand ich, eine in Summe gute zweite Hälfte, bringt sie dann in die Overtime, aber halt auch wieder so eine wirklich unerklärliche Interception mit dabei, die er einfach nicht werfen darf. Und wenn du dir selbst so oft in den Fuß schießt, dann, das wird in aller Regel in der NFL bestraft und das haben die Panthers gestern gemacht und dann reden wir eben bei den Cardinals doch über ein Team, das halt ein 7-10, 8-9 Team ist, was ehrlicherweise die Range ist, genau in der ich sie vor der Saison hatte.
Die Bills hatten fast ihr Trap-Game gegen die Patriots. Mhm. Gewinnen am Ende knapp mit 24-21.
Ja, also sie haben 3 Turnover defensiv waren es, glaube ich, geholt und darunter ein Fumble-Return-Touchdown und die haben sie alle gebraucht, um das jetzt zu gewinnen. Das hätte ich nicht gedacht. Drake May wieder viel Positives. Der Pick ist schon ugly, Receiver fällt hin, ja, aber auch einfach kein gut platzierter Ball von Drake May. Zu kurz geworfen, den wollte er noch ein bisschen in Coverage forcieren. Patriots haben den Ball aber besser bewegt, als ich es erwartet hatte. Und das, fand ich, war schon so ein bisschen vielleicht schon nach diesen Spielen gegen die Rams und gegen die Lions der nächste Hinweis darauf, dass diese Bills-Defense einfach, also sie kriegen ja die Turnover, aber down für down,
ja.
Richtung Playoffs muss man im Hinterkopf behalten. Das ist im Moment schon sehr, sehr löchrig.
Ein Spiel, das ich nicht gesehen habe, und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob ich das nachhole. Eher nicht, bin ich ehrlich. aber die Raiders scheinen keinen Bock auf den First Overall Pick zu haben. Haben die Jaguars geschlagen mit 19-14.
Ich habe auch noch nichts gesehen von dem Spiel. Aber das ist ja letztlich der Takeaway. Die Raiders verlieren, Raiders gewinnen, die Giants verlieren. Und damit sind die Giants alleine jetzt auf der 1 und so wie die Giants spielen, glaube ich auch nicht, dass sich das noch ändert.
Die 49ers waren schon vor dem Spiel eliminiert, hatten keine Chance mehr auf die Playoffs. Hätten sie wahrscheinlich auch so dann nicht mehr gehabt nach dem Spiel, weil sie haben verloren mit 17-29 gegen die Dolphins.
Und so ein Spiel, in dem einfach nochmal viel irgendwie, so viel zusammengefasst wurde, was diese Niners Saison war. Verletzungen, sie sind eh angeschlagen mit dem 4. Running Back und Backup Left Tackle und verlieren dann mehrere Leute noch defensiv, offensiv. Haben auch wieder viele Fehler drin. Sie haben ein verschossenes Field Goal aus ganz, ganz kurzer Distanz von Jake Moody mit dabei. Sie haben zu viele Strafen drin, also sloppy all around in einem Spiel, das sie definitiv hätten gewinnen können. Aber am Ende Miami zumindest so ein kleines Lebenszeichen vom Run-Game in dem Spiel gehabt. Und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht eine Saison zum Vergessen einfach.
Ich will's nur gesagt haben. Ich habe dir schon einen Screenshot geschickt. The Athletic macht die Takeaways von Woche 16 der NFL mit folgender Headline auf. Should Niners still pay Purdy? Ich bin nicht mehr der Einzige, der kritische Fragen stellt. So viel dazu.
Ich bin sehr gespannt. Also mit der Saison, die Purdy spielt, zeigt er ja auch einfach ganz klar, dass er halt kein Quarterback ist, der in diese Top-of-the-Market-Range geht. Ob er das jetzt wirklich verlangt, die Gerüchte gab's, keine Ahnung. Ich glaube, der realistische Takeaway aus dieser Saison ist, dass
Purdy eben... Die letzten Spiele sind auf jeden Fall keine Hilfe. Keine Argumentationshilfe.
Genau, genau. Für mich ist relativ klar, Purdy ist eben sowohl leistungstechnisch, als auch dann sollte er da finanziell sein, in eben dieser Tour-Golf-Kategorie. Ja, wenn das drumherum gut funktioniert, dann ist er produktiv, dann kannst du mit ihm auch eine richtig, richtig gute Offense haben. Ich finde, er gibt dir ja sogar mehr, ein bisschen mehr out of structure als diese anderen beiden. Aber in der Range wird er sich, denke ich, bewegen. Und wenn er da sagt, so hier, weiß ich nicht, 55 pro Jahr und garantienmäßig vielleicht so, dass die Niners nach 2 Jahren raus können, keine Ahnung, das ist mir zu wenig, ja, dann wird es eine interessante Offseason.
Lass uns noch eben auf das Monday Night Game heute Nacht schauen. Geht quasi um nichts mehr so richtig. Die Green Bay Packers gegen die New Orleans Saints. Die Packers sind so gut wie sicher in den Playoffs und haben nach oben hin keine Chance mehr auf den Division-Titel oder auf den Nummer 1 Seed. Und die Saints sind schon offiziell eliminiert durch den Falcons-Sieg. Die Favoritenrolle ist auch mehr als eindeutig vergeben an die Packers. Ja. Was sagst du, worauf sollte man hier als objektiver Zuschauer achten?
Ja, so ein bisschen Spencer Rattler vielleicht. Also das, ich meine, alles andere als den nochmal zu starten, wäre null nachvollziehbar gewesen. Jake Haener war einfach überfordert letzte Woche. Und Rattler, ja, da ist halt fast jedes Play so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge. Aber er gibt dir zumindest ein bisschen Upside. Und die Saints sind jetzt mit 14 Punkten Underdog. Also was, wenn nicht Upside, willst du hier irgendwie holen? Und natürlich wird es immer noch, selbst wenn er da ein paar Plays macht, super schwer. Weil sie haben einfach keine Playmaker. Olave sowieso raus, Shahid raus, Hill raus, Alvin Kamara verletzt. Ist einfach keiner mehr da. Und die Packers Defense ist jetzt sicher nicht dominant, aber das ist, denke ich, ein Spiel, wo Green Bay das aggressiv spielen kann, auf Turnover gehen kann mit den Safeties. Und ich denke, das ist das, was hier auch passieren wird. Ich finde, die andere Seite ist ein bisschen interessanter, einfach weil die Saints letzte Woche gegen Washington defensiv ein echt gutes Spiel gemacht haben. Da haben sie in der Line of Scrimmage den Commanders Probleme gemacht. Und das war wirklich ein guter Auftritt eigentlich defensiv. Mal schauen, ob sie hier daran anknüpfen können. Ich denke, Green Bay hat zu viele Möglichkeiten, um den Ball zu bewegen. Sie haben eine robuste Offensive Line. Da werden sie, denke ich, auch mehr die Line of Scrimmage kontrollieren. Und dann wird es auch wieder mehr Räume in Coverage geben bei dieser Defense. Und da sollten die Packers schon auch genug scoren.
Ja, die Packers mit 14,5 Punkten favorisiert.
Ja.
Das sagt einiges.
Ja, ist aber auch also nachvollziehbar, ehrlicherweise.
Wir schauen jetzt aber auf Mittwoch, auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Wie gesagt, Football statt Family ist jetzt das Motto. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die Kansas City Chiefs. Ganz kurz noch, bevor wir über das sprechen, nochmal als Reminder, nicht verpassen, 2 Spiele Mittwoch, Thursday Night Game Seahawks gegen Bears, über das sprechen wir jetzt in dieser Folge nicht. Und dann am Freitag unsere, ja, mehr oder weniger reguläre Preview, wenn auch dann in dieser Weihnachtswoche vielleicht etwas abgespeckter. Und ja, aber wir müssen auf diese beiden Mittwochspiele schauen, weil das sind AFC-Spiele, die super, super spannend sind, weil wir haben ja einmal Platz 1 gegen Platz 3 aktuell im Standing, gegen Platz 4 gegen 5. 19 Uhr ist Kickoff, Steelers Chiefs, Netflix-Debüt übrigens auch, und beide schon in den Playoffs, beide Teams. Aber trotzdem für beide sehr wichtig, dieses Spiel. Weil die Chiefs können mit einem Sieg den Nummer 1 Seed klar machen. Stehen 14-1, sind 2 vorne. Und die Steelers, für die zählt natürlich weiterhin jeder Sieg für den Division-Titel nach dieser deutlichen Niederlage gegen die Ravens. Und die Chiefs haben am Samstag gegen die Texans gewonnen. Mahomes war offensichtlich zwar angeschlagen, konnte aber spielen, konnte sogar auch laufen. Aber ich fand, er sah aus wie, kennst du es, wenn vor allem lockige Hunde im Schnee im Winter unterwegs sind und dann so die Pfoten so voller Schnee sind.
So vereist, also
voll,
ja.
Ja, so voll, völlig vereist. So sahen seine Füße aus, so dick eingetaped waren die. Aber er hat die Big Plays geliefert und wie gesagt, nicht nur durch die Luft, sondern eben auch zu Fuß, was mich gewundert hat. Hollywood Brown, erstes Saisonspiel, direkt gut eingebunden gewesen. Xavier Worthy mit 7 Catches, Saisonbestwert. Kriegen die Chiefs hier zum richtigen Zeitpunkt offensiv die Kurve?
Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich fand 2 Sachen auffällig. Ja, zum einen Mahomes Knöchel habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, der ist okay, fairerweise, das hatten wir ja auch in der Preview gesagt, hat Mahomes das ja auch selbst gesagt. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so wie die er da in Playoffs vor 2 Jahren hatte, die Knöchelverletzung. Sportlich auffällig fand ich, sie hatten super Antworten auf Houstons Pressure. Also wenn Houston geblitzt hat, hatte Kansas City Antworten, dann hatte Mahomes Antworten. Und wenn Houston in Zone Coverage war, dann haben sie offene Receiver gefunden, dann haben sie Räume gefunden, vor allem mit Kelsey. Und Mahomes konnte den Ball schneller loswerden. Also sie hatten einen Plan für den Pass Rush der Texans, vor allem mit dem Quick Game. Aber Mahomes hat längst nicht so viele Hits eingesteckt wie in mehreren der letzten Wochen. Er ist den Ball aber auch schneller halt losgeworden als eigentlich in fast jedem anderen Spiel dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob sie das gegen Pittsburgh auch hinbekommen. Weil Pittsburgh, sie sind sowieso nicht jetzt blitz-heavy. Ich vermute, die werden hier auch viel auf den Four-Man-Rush gehen. Und sie sind ja mehr als gewillt, dahinter Man-Coverage zu spielen. Und da bin ich gespannt drauf. Weil was passiert, wenn sie mit Minkah Fitzpatrick, mit Patrick Queen, Travis Kelce kontrollieren? Joey Porter ist angeschlagen, der musste gegen die Ravens mit der Knöchelverletzung raus. Aber wenn der spielt, was ist, wenn der mit DeAndre Hopkins zurechtkommt? Das ist ein Receiver-Typ, so von der Art Receiver, der Porter liegen sollte. Wenn das aufgeht für Pittsburgh, dann frage ich mich schon, ob wir die gleichen Probleme in der Chiefs-Offense dann doch wieder sehen. Das könnte ein Spiel werden, in dem Mahomes oft die Beine dann wieder in die Hand nimmt und losläuft. Zumal ja Jawan Taylor, der Right Tackle, auch angeschlagen gegen Houston raus musste. Vielleicht noch mehr Marquise Brown diese Woche. Der hatte letzte Woche eben sein Debüt, hat direkt einen Impact. Ich denke, seine Rolle werden sie schrittweise vergrößern wollen Richtung Playoffs. Eventuell brauchen sie ihn hier aber direkt auch häufiger, um Man-Coverage zu schlagen. Mhm.
Ach, das war ein Punkt.
Das war ein Punkt. ja, also Antwort auf Man-Coverage ist halt ein Riesenthema für Kansas City, auch mit Blick auf die Playoffs. Und wenn die auf Tackle, auf beiden Tackle-Spots angeschlagen sind, Left-Tackle wissen wir auch noch nicht, ob da wieder ja. Tooney dann spielt, gegen diese Front, das ist dann, also, puh, das ist dann schon eine andere Nummer nochmal.
Hattest du Joey Porter schon angesprochen? Ja, ne?
Ja.
Okay,
ja.
Gut. Nicht, dass uns das durchrutscht. Ja, offensiv, die Steelers, wir haben darüber gesprochen im Vorwege, George Pickens ist einfach wirklich der X-Faktor und das hat man, finde ich, auch in diesem Spiel wieder gut gesehen. Wenn der nicht dabei ist, dann hat diese Offense einfach Probleme und wenn dann halt auch noch ein paar mehr Fehler dazukommen, Turnover von Russell Wilson, Protection-Probleme, ja, dann ist es halt unterm Strich schwierig für die Steelers, den Ball zu bewegen. Pickens könnte aber tatsächlich wieder spielen.
Ja.
Und das ist die erste gute Nachricht aus Steelers Perspektive. Die zweite gute ist eine schlechte für die Chiefs, denn sehr wahrscheinlich wird Chris Jones ausfallen oder könnte zumindest ausfallen. Der hat sich am Samstag verletzt. Das sind schon mal zwei Nachrichten, wo Steelers-Fans positiv draufschauen können. Und vielleicht hat man ja hier eine Chance, offensiv wieder ein bisschen mehr zu machen.
Ja, und ich fand sogar leichte positive Tendenzen gegen Baltimore. Also klar, am Ende Score ist dann nicht schön. Aber sie hatten ein paar Big Plays ohne Pickens. Van Jefferson mal, Calvin Austin hatte, fand ich
ein gutes Spiel. Calvin Austin sah gut aus, ja.
Genau, gerade auch gegen Man-Coverage. Cordarrelle Patterson hatte den Touchdown bei der Wheel Route. Ich fand ihr Underneath-Passing-Game ein bisschen lachst du über Cordarrelle Patterson?
Ich lache ein bisschen über Cordarrelle Patterson, weil das war mal einer der dynamischsten und agilsten, beweglichsten Spieler dieser Liga und ich finde, das sieht man jetzt nicht mehr so. Aber er hat Impact. Ja. Ey, kann man nicht sagen.
Ja.
Aber hast du den Return von ihm gesehen, wo er versucht hat, jemanden aussteigen zu lassen und es wirkt einfach wie eine Zeitlupe?
Er wiegt halt auch gefühlte 30 Pfund mehr als vor
irgendwie
zwei Jahren.
Schon, ne?
Das ist schon, ja, ist schon krass. Aber ja, ich fand, sie hatten auch mehr Effizienz im Underneath-Passing-Game. Wilson, eigentlich hat er ein gutes Spiel gemacht, aber hat sich halt eingerissen mit diesen zwei Turnovern. Dieser Fumble, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Und dann halt die Interception, der Pick-Six, der halt einfach kein guter Wurf von ihm war, in den Rücken vom Receiver.
Vor allem der Lauf vor dem Fumble war ja ein absolutes Big-Play. Das sah ja aus wie Vintage Wilson eigentlich.
Da muss er einfach zu Boden gehen.
Ja.
Wenn er einfach slidet, dann First and Goal.
In der Red Zone, kurz vor der Endzone. Ja. Oh, es war, ärgerlich.
Ja. Wenn Pickens nicht spielen sollte, dann mag ich die Matchups eigentlich für Kansas City in Coverage. Weil Calvin Austin, ich glaube, das ist ein Receiver, der Trent McDuffie liegt. Oder Austin ist halt ihr primärer Big-Play-Receiver ohne Pickens. Die noch größere Frage für die Seite des Balls ist ja aber, ob Chris Jones spielt.
Ja.
Der musste mit einer Wadenverletzung runter gegen Houston. Das ist jetzt gegen Pittsburgh dann ja das zweite Spiel innerhalb von 5 Tagen für Kansas City. Solche Wadengeschichten, ne, Gefahr, dass es schlimmer werden könnte, ist natürlich da. Lässt du den vielleicht raus jetzt eine Woche? Gibst ihm die Pause? Weil der ist in jeder Hinsicht der Schlüssel für den Pass Rush, ganz klar. Selbst wenn er individuell nicht gewinnt, der hat jetzt nicht die Monster-Pressure-Zahlen, immer noch sehr, sehr gut, aber nicht ganz so dominant wie die letzten 2 Jahre. Aber der zieht halt so viele Double-Teams und kreiert Räume für andere. und der nicht dabei ist, dann wird Pittsburgh, glaube ich, auch im Passing Game ein bisschen mehr Luft haben.
Die Chiefs sind nur 2,5 Punkte favorisiert, auswärts halt. Ich meine, die Steelers können so ein Ding immer gewinnen. Ne? Du hast auch schon gesagt, mit dem Pass Rush allen voran können sie echt, echt Trouble machen und generell einfach ein super physisch spielendes Team. Kein Chris Jones, vielleicht ein George Pickens wieder. Also ich finde, die Line ist schon zu Recht so eng gehalten.
Finde ich auch, finde ich auch. Also gerade mit den Fragezeichen, jetzt sagen wir mal, Jones spielt nicht und Pickens spielt.
Mhm.
Also ich bin jetzt nicht bei Kansas City auf einmal so, dass ich sage, so, jetzt ist die Offense wieder da. Mhm. Sondern ich glaube schon, dass es immer noch sein kann, dass wir dann jetzt aus dem Spiel vielleicht gehen und sagen, da waren dann doch wieder die ein paar der Probleme. Gerade eben mit Blick auch auf die Tackle-Situation. Also ich erwarte ja auch ein enges Spiel. Und mich würde es nicht wundern, wenn Pittsburgh das gewinnt.
Das zweite Spiel, habe ich mir nicht die Uhrzeit aufgeschrieben, aber ich würde mal vermuten, irgendwas 22 Uhr und wann? Ich gucke parallel nochmal nach, damit ich keinen Quatsch erzähle.
22:30 Uhr,
ja. Genau. Mhm. 22:30 Uhr. Die Texans aus Houston gegen die Baltimore Ravens. Die Texans könnten noch den Nummer 3 Seed bekommen. Stehen 9-6, ein Sieg hinter den Steelers bzw. Ravens, je nachdem, wer die Division gewinnt. Die Ravens wollen natürlich noch an den Steelers vorbeiziehen und hoffen natürlich, dass die gegen die Chiefs vorher stolpern. Bei den Texans ist aber gefühlt nicht erst seit Samstag die Luft raus, aber ich finde, am Samstag wirkte es nochmal mehr, als hätte man nochmal ein weiteres Ventil geöffnet. Nicht im positiven Sinne. CJ Stroud, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, hatte ich das Gefühl. Dann die Tank Dell-Verletzung, die schwere Tank Dell-Verletzung, wo es danach auch echt nicht rund lief in der Offense. Play-Calling wieder. Ich meine, es sind immer die gleichen Themen, mehr oder weniger. Aber das Play-Calling in diesem Spiel, ich sag nur Wide-Receiver-Screens, ich weiß nicht, also Texans-Fans träumen wahrscheinlich schlecht von Wide-Receiver-Screens, wo kein einziger funktioniert hat.
Ja, jeder. Ich verstehe es dann auch nicht, warum du dabei bleibst.
Das, ja, also immer in dem wieder Spiel versucht. Dann musst du halt irgendwann mal den Fake auspacken. Den Screen-Fake.
Ja, ja, genau. Oder, ja, also irgendwas haben, was irgendwie damit funktioniert vielleicht.
Und das
als
kontert
Alternative.
Halt. Ja. Hat gar nicht funktioniert. Gegen diese Ravens-Defense muss halt aber mehr kommen. Aber woher soll mehr kommen?
Ja, das ist es halt wirklich. Und da sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Jetzt auch wieder in dem Spiel so viele Second and Longs, Third and Longs.
Ja.
Auf die Saison gesehen halt auch keine Offense, die in so vielen langen Third Downs ist wie Houston. Und das ist, so kannst du nicht konstant funktionieren, weil dann bist du so abhängig davon, dass du wirklich pro Spiel 4, 5, 6 außergewöhnliche Plays irgendwie von deinem Quarterback, von deinem Passing-Game bekommst. Und das wird nicht Woche für Woche so passieren. Ich finde nach wie vor eine Offense, die keinen Rhythmus findet. Wenn, dann sind es einzelne Chunk-Plays oder es ist halt die individuelle Qualität von Stroud, der allerdings auch die beiden Turnover hatte, vor allem der erste einfach kein guter Wurf von ihm war, und Nico Collins. Und unter der Prämisse, wenn wir sagen, es ist eh schon eine Offense, die abhängig ist von den Playmakern, dann mit Tank Dell deinen Zweitbesten zu verlieren, das ist natürlich sehr, sehr tough. Und wir sind jetzt an einem ähnlichen Punkt, wo wir letztes Jahr waren. Stephon Diggs ist verletzt, der war letztes Jahr natürlich noch nicht da. Jetzt ist Tank Dell verletzt, der hat sich ja letztes Jahr auch spät in der Regular Season verletzt.
Ja.
Und bisher haben sie uns nicht gezeigt, dass sie mehr schematische Antworten haben. Und sie haben uns zu wenig im Dropback-Passing-Game gezeigt, insbesondere wenn das Run-Game nicht funktioniert. Und das Run-Game ist massiv inkonstant. Und da sitzt Baltimore natürlich super an defensiv. Das ist immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so dominant wie früh in der Saison, aber immer noch eine sehr gute Run-Defense. Sie haben die Range in der Mitte mit Roquan Smith und Kyle Hamilton gegen diese ganzen Play-Action-Crosser, die Houston am ehesten noch Chunk-Plays bescheren können. Und ich fand Baltimores Defense nicht mal gut gegen Pittsburgh. Also die haben da einiges zugelassen, ohne Pickens eben, wie gesagt, auf der anderen Seite. Sie hatten sehr viel Fumble-Glück in dem Spiel. Also das war jetzt kein Spiel, wo ich aus Ravens Defense-Sicht sage, ja, jetzt, da haben sie jetzt gezeigt, dass, was sie können. Das heißt, man könnte einen Case machen zu sagen, naja, wenn Pittsburgh ohne George Pickens Big Plays hinkriegt und den Ball einigermaßen bewegt, dann müsste doch eigentlich Houston mit Stroud und Collins und immer noch ein paar guten Waffen dahinter das doch irgendwie auch schaffen. Aber wir gehen jetzt in Woche 17 und das Vertrauen habe ich nicht in diese Offense.
Haben wir mehr Vertrauen in die Ravens Offense? Ja, das ist eine sehr rhetorische Frage gewesen. Aber worauf ich hinaus will, ist vor allem, du hattest Zay Flowers als X-Faktor auserkoren für letzte Woche. War er dann quasi auch über 100 Receiving Yards, gutes Spiel gemacht. Aber angeschlagen, hat Sonntag zumindest nicht trainiert, muss man abwarten. zum Glück aus Ravens Perspektive haben die noch ein paar mehr X-Faktoren in der Offense. Einer davon ist natürlich Derrick Henry. Die Texans Run Defense ist aber gar nicht so schlecht. Was mir nur aufgefallen ist, sie hatten bislang in dieser Saison relativ selten bisher mit so, ja, sehr mobilen Quarterbacks zu tun. Und wenn sie es hatten, dann gab es Probleme. Also ein Richardson und auch ein Josh Allen haben ihn ganz schön eingeschenkt am Boden. Das könnte hier natürlich auch passieren. Aber wen hast du als X-Faktor für die Ravens in diesem Spiel auf dem Zettel?
Ich würde fast auf meinen anderen X-Faktor von letzter Woche zurückkommen, nämlich Derrick Henry. Ich hatte ja gesagt, dieses Spiel gegen Pittsburgh, vielleicht eins, wo du einfach mit dem Hammer draufhaust. Und das haben sie gemacht und es hat funktioniert. 24 Runs, 162 Yards, 7 Explosives für Derrick Henry am Boden. Die meisten Explosive Runs für einen Spieler in einem Spiel dieses Jahr. Und viel Production zwischen den Tackles. Also das waren jeweils offensichtlich klare Gameplan-Fokuspunkte in dem Spiel gegen Pittsburgh. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Plan hier ähnlich aussieht, um eben zu sagen, wie kontrollieren wir diese Edge-Rusher? Das hat Kansas City hat das sehr, sehr gut mit dem Quick-Game gemacht gegen Houston. Das können die Ravens auch. Ich finde sie da nicht ganz so konstant wie Kansas City. Aber Baltimore hat dafür ja eben ganz andere Antworten mit dem Run-Game. Und eben gerade zu sehen, was sie da innen machen konnten, also mit dem Run-Game zwischen den Tackles, das ist, finde ich, schon eine Vorlage für das, was vielleicht hier auch möglich ist. Gerade eben mit den Ausfällen bei Houston ja immer noch in der Front 7, also nicht Defensive Line, sondern auf dem Linebacker-Level, Safety-Level, Petrie, Al-Shaier. Was die Edges angeht, wird Baltimore helfen müssen, vor allem auf der rechten Seite. Rosengarten wird mit der Power von Will Anderson Probleme kriegen. Aber was Runs angeht, ich denke, da werden sie mit Henry und dann eben auch mit Lamar Jackson, wo du klar immer auch mal einen Edge-Verteidiger ungeblockt lassen kannst, da werden sie Wege finden, um den Ball zu bewegen. Und dann Passing-Game, ich erwarte einiges quick zu den Tight Ends, einiges an Chip-Blocks, um vor allem auf der rechten Seite der Offensive Line zu helfen. Houston darf vor allem in Zone-Coverage nicht so viele Räume underneath anbieten, wie jetzt gegen Kansas City, weil da, das war für die Chiefs ein Stück weit ein gefundenes Fressen. Das nehmen sie und das können sie halt auch super konstant dann spielen, wenn du ihnen das anbietest. Eventuell hier ein Spiel für Houston defensiv, in dem du dann doch noch mal aggressiver bist. Auch weil du vielleicht Baltimores Passing Game vertikal nicht ganz so fürchtest.
Ravens sind 4 Punkte favorisiert. Ich tue mich einfach schwer, bei den Texans irgendwie noch was mir vorzustellen, dass sie halt hier gegen so ein legit Playoff-Team eine Chance haben. Könnte dann aber ein richtig, richtig, richtig guter Spieltag für die Ravens werden, je nachdem, wie das Spiel davor ausgeht.
Mhm. Ja, Baltimore, das war ja immer auch das Thema letztlich für die Ravens. Die Steelers haben einfach ein toughes Restprogramm. Also, die haben einfach ein Restprogramm mit die letzten Wochen der Saison für Pittsburgh waren ja Eagles, haben sie verloren, Ravens haben sie verloren, jetzt Kansas City und dann die Bengals in Woche 18. Die Ravens hatten es da jetzt ein bisschen leichter hinten raus und das war ja eben auch immer in der Dynamik zwischen diesen beiden. Sie hatten die Giants vor dem Steelers-Spiel und dann haben sie die Browns in Woche 18. Wer weiß, wer da überhaupt Quarterback spielt. Der Trend für mich ist schon dann, dass Baltimore diese Division noch holt.
Ja, das kann gut sein. Gleichzeitig muss man auch sagen, vor Woche 17 könnte halt auch schon echt viel entschieden sein, beziehungsweise, eher nach Woche 17, das wollte ich sagen, dass Woche 18 wirklich eigentlich nur noch um Seeding gehen könnte, wenn es richtig blöd läuft. Also man könnte schon feststehen, wer in beiden Divisions durch ist, wer in den Playoffs ist. Ist halt dann nur noch die Frage, wer auf welchem Platz und vielleicht geht ja noch was den Nummer 1 Seed in der NFC angeht.
Genau, und aus Chiefs Sicht, klar, das haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hattest, aber aus Chiefs Sicht eben das hier gewinnen.
Ja, ja.
Und dann kannst du überlegen, das ist dann auch wieder so eine strategische Frage. Wenn du dann Leute in Woche 18 schonst, was du wahrscheinlich machen solltest, dann spielen die aber halt zwei Wochen dich.
Wenn jemand da Erfahrungswerte hat.
Das stimmt, ja.
Dann wohl die Chiefs.
Ja.
Die wissen, wie sie damit umzugehen haben.
Ja, wäre spannend. Ich denke, dass sie dann Leute schonen würden. Es geht dann wahrscheinlich ja gegen Denver. Aber es geht gegen Denver, für die jetzt dann vielleicht noch irgendwie um die Playoffs. Vielleicht sind sie dann aber auch schon drin.
Ja, glaubst du, es gibt irgendwo noch eine Überraschung? Weil in der AFC sind ja die 7 und 8 Teams noch nicht offiziell eliminiert. Die sind noch zwei Siege hinter den Chargers und den Broncos, die mit 9 Siegen gerade die Wildcards innehaben. Glaubst du, da gibt es noch eine Überraschung? Oder vielleicht, also NFC, ich meine, ist genauso auch 2 Siege.
NFC
die Seahawks beispielsweise, ja. Aber
nee, NFC ist für mich nur noch die Frage, wer gewinnt halt die South und wer gewinnt die West.
Ja.
Das ist letztlich die Frage. Also sind es Rams oder Seahawks auf dem 3-Seed dann oder 4-Seed und sind es Falcons oder Bucks auf dem jeweils anderen? Das ist, finde ich, da noch die Frage, weil der Rest sollte klar sein. Ich glaube nicht, dass da sonst noch irgendwas passiert, Wildcard-mäßig. Und dann AFC, ja, die Chargers haben jetzt mit, dadurch, dass sie die Broncos gesweept haben, haben sie jetzt da schon einen Vorteil. Und dann Chargers spielen jetzt hinten raus Patriots und Raiders. Also die sollten da schon den Deckel auch drauf machen können. Denver hat's tougher. Denver hat at Cincinnati diese Woche. Mhm. Und dann Kansas City eben Woche 18. Da ist halt ja die Frage, spielen da Starter bei den Chiefs oder nicht? Für Denver, ich meine, sie haben halt auch den Tiebreaker gegen die Colts. Schon sicher. Es gibt noch ein Szenario, wenn die Broncos diese Woche gegen die Bengals verlieren. Dann stehen die Broncos 9-7 und die Bengals 8-8 mit Tiebreaker. Wenn dann die Broncos Woche 18 auch verlieren gegen die Chiefs und die Bengals Woche 18 auch gewinnen, dann würden die Bengals sie noch einholen.
Das wäre ein wilderes Comeback als von mir in unserem Tippspiel.
Das wäre wirklich wild. Also vor allem, weil ja auch gefühlt, oder haben wir ja auch gemacht, so die Abgesänge auf diese Bengals-Saison. Oh, so eine verschwendete Saison. Wenn die am Ende noch reinkommen würden.
Wo wir keinen Abgesang gemacht haben, ist bei den Rams. Und die sind ja wirklich drauf und dran, es jetzt wirklich nochmal reinzuschaffen. Ja. Mit diesem späten, oder mit diesem Saisonendspurt, wenn man so will. Auf jeden Fall gibt es auch ein paar spannende Entscheidungen. Nicht mehr so viele Teams, die ja so richtig in der Verlosung sind. Aber es sind noch ein paar wilde Szenarien möglich. Ich hoffe auch in Woche 18, damit wir da irgendwie noch so ein bisschen Ich finde es immer spannender, dieses In-or-Out, diese In-or-Out-Spiele, als jetzt. Also klar, das ist wichtig für die Teams, aber für mich jetzt ist es nicht so wichtig, wer jetzt dann dritter oder vierter Seed wird, weißt du? Oder das ist dann halt nicht mehr ganz so entscheidend. Deswegen hoffe ich, dass es da in Woche 18 vielleicht noch was Spannendes gibt. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Woche 17. Wir freuen uns sogar noch auf ein Monday Night Game heute Nacht und dann auf die Spiele am Mittwoch und Donnerstag. Wir hören uns dann, wie gesagt, am Freitag wieder mit unserer Preview, mit einer etwas abgespeckten Preview auf Woche 17. Sind dann ja auch schon einige Spiele rum. Weniger Chancen für Adrian Franke, mich noch einzuholen in unserem Tippspiel. Und zum Abschluss auch noch der Vollständigkeit halber. Du bist in der Dynasty im Finale oder sehr, sehr wahrscheinlich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich glaube, es ist sogar schon durch, aber
ist schon durch.
Ich sollte nichts mehr passieren.
Und ich bin an Remo von der Footballerei geschaltet. Schöne Grüße.
Ja, es ist schade. Es hätte ein schönes Down-to-Talk-Finale.
Ich hatte, es waren unterm Strich zu viele Verletzungen in der Dynasty und dann hätte ich so ein paar, die man jetzt nicht unbedingt jede Woche aufstellt, von so ein paar Spielern hätte ich dann so eine Explosion gebraucht und stattdessen bekomme ich 0 Punkte von Tim Patrick und so weiter. Also, der irgendwie 3 Touchdowns in den letzten 2 Wochen gemacht hat oder irgendwie sowas. Wie auch immer, ich wünsche euch schöne Weihnachtstage.
Ja.
Wenn ihr Weihnachten feiert, ansonsten vielleicht ein paar schöne freie Tage für alle, die nicht frei haben. Trotzdem einen schönen Jahresausklang. Aber wir hören uns ja vor Silvester nochmal. Denn es wird viel Football gespielt.
Am Freitag, denkt dran. Diese Woche am Freitag.
Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.